Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann. Darf euch herzliche Grüße sagen von der Gemeinde in Gummersbach-Dümmlinghausen, wo ich zu Hause bin. Und war gestern den ganzen Tag in Bad Liebenzell. Da war das jährliche Freizeitleiter-Schulungstreffen für die Liebenzeller Freizeiten. Und es war ein richtig schöner und inspirierender Tag. Und ihr kennt das schon, ich mache immer so ein bisschen Werbung am Anfang. Ich habe draußen auf dem Bistrotisch einiges an Flyern ausgelegt für Freizeiten und Seminare. Auf drei Dinge möchte ich besonders hinweisen, ansonsten könnt ihr euch da einfach gerne umschauen. Einmal eine Freizeit im Mai, das ist eine Single-Freizeit in Oberstdorf, eine Woche lang. Und das ist, nicht, dass ihr den falschen Eindruck habt, das ist keine Freizeit, um Singles zu verkuppeln, ja. Sondern das ist eine Freizeit, um Singles zu ermutigen, als gläubige Singles in ihrem Single-Dasein zu leben. Und zwar unabhängig vom Alter und unabhängig vom Stand. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Singles. Solche, die immer Single gewesen sind oder solche, die wieder Singles sind, weil sie zum Beispiel verwitwet sind, weil sie geschieden sind. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Restplätze. Da könnt ihr euch gerne mit beschäftigen. Und dann habe ich zwei Freie ausgelegt für Freizeiten, die ein bisschen weiter weg sind. Einmal eine Freizeit in Sardinien im September. Ich habe gestern gehört, so Sardinien, das soll die Karibik des Mittelmeers sein. Also eine sehr schöne Insel. Und es wird so eine Erholungsfreizeit sein mit Badeurlaub und mit Ausflügen. Und dann eine Freizeit, das ist mehr eine Besichtigungsreise, die geht mit dem Bus los ab Bad Liebenzell. Und zwar geht die Freizeit nach Dalmatien. Dalmatien, das liegt in Südkroatien. Und wir werden dort verschiedene Städte besichtigen, wie Dubrovnik, Split oder Mostar. Und wir werden auch bei den Plitvicer Seen und bei den Krka Wasserfällen sein. Das sind ganz tolle landschaftliche Gegenden. Wer die Karl-May-Filme aus den 60er Jahren kennt, der wird die ein und andere Szene wahrscheinlich wiedererkennen. Nicht die Menschen, aber die Natur. Ja, könnt ihr euch gerne bedienen. Ich möchte beginnen mit einer Frage. Und zwar der Frage, hast du schon mal ein Erlebnis gehabt, das einen so bleibenden Eindruck in deinem Leben hinterlassen hat, dass du es nie mehr vergessen hast? Ja, also, und wahrscheinlich auch nie wieder vergessen wirst. Kannst du mal überlegen, ob du solche Erlebnisse gehabt hast. Ich habe eine ganze Reihe davon gehabt. Ich will euch mal zwei auf dem Bild zeigen. Das ist ein Bild vom Grand Canyon in Amerika. Als ich das erste Mal in den USA war, habe ich da irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Wir waren als Freizeitgruppe dort am Rand des Canyons. Es wurde Abend. Auf der einen Seite ging die Sonne unter. Auf der anderen Seite sahst du in der Ferne eine Regenfront. Und im Canyon hat sich ein wunderschöner Regenbogen aufgebaut. Und man kann das auf dem Foto gar nicht fassen, weil der Grand Canyon ist eine riesige Schlucht. Ungefähr 1800 Meter tief, 12 Kilometer breit und 400 Kilometer lang. Also könnt ihr euch die Dimensionen vorstellen. Und man kann das auf dem Bild nicht einfangen, aber das war so ein unbeschreibliches Erlebnis, wie dieser Regenbogen dort im Canyon war. Und du sahst die ganzen Felsen in verschiedenen Farben leuchten, rot, orange, rosa, gelblich. Ja, das habe ich bis heute nie vergessen. Oder ein anderes Erlebnis. Als ich das erste Mal in Japan war, war ich mit dem Missionar Gotthold Beck in mehreren Hauskreisen. Und das war für mich damals total beeindruckend. Und ich sag mal, bei uns, da kennt man so Hauskreise, die haben so Größen von 5 bis 15 Leute. Und in Japan hatten die Hauskreise 40 bis 100 Leute. Und die Leute saßen alle auf dem Boden und haben dann über mehrere Räume teilweise verteilt, wo dann über Lautsprecher übertragen wurde. Und haben dann die Predigt des Missionars gehört und danach hat man zusammen gegessen. Ja, die Geschwister haben Essen mitgebracht und beim Essen wurde über das Evangelium gesprochen. Und dadurch sind damals ganz, ganz viele Menschen dort zum Glauben gekommen, gerade durch die Hauskreisarbeit. Und ja, das werde ich auch nicht vergessen, das so miterlebt zu haben, einfach solche Hauskreise damals zu besuchen. Machen wir einen kleinen Szenenwechsel. Ungefähr in das Jahr 65 nach Christus. Da sitzt der alte Apostel Petrus an einem Tisch und er schreibt einen Brief. Wahrscheinlich ist es in Rom, wo er an diesem Tisch sitzt. Und Petrus wird nicht mehr lange zu leben haben. Und so schreibt er den Christen, mit denen er verbunden ist, so einen letzten Brief, in dem er ihnen Dinge einfach weitergeben möchte, die ihm am Ende seines Lebens wichtig sind. Und Petrus ist jemand, der ein sehr, sehr spannendes Leben gehabt hat, der ganz, ganz viel erlebt hat. Und ich glaube, wenige Menschen haben so viele Dinge erlebt, wie Petrus sie erlebt hat. Aber er sitzt so an diesem Tisch und schreibt, und seine Gedanken wandern zurück zu einem Erlebnis, das ungefähr 35 Jahre alt ist. Ein Erlebnis, das er nie mehr vergessen wird. Ein Erlebnis, was er gehabt hat, als er mit Jesus Christus unterwegs war. Er war damals jung. Und das Erlebnis war so eindrücklich für ihn, dass es sich in sein Gedächtnis eingebrannt hat und er das einfach nicht vergessen kann. Und das war ein Erlebnis, was er auf einem Berg gehabt hat. Ein Bergerlebnis. Ein Erlebnis, das für ihn so nachhaltig war, dass er es unbedingt an die Empfänger seines Briefes weitergeben will. Und so schreibt Petrus, wer eine Bibel hat, kann das gerne nachlesen, in 2. Petrus Kapitel 2, 2. Petrus Kapitel 1, ab Vers 16. Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ein total beeindruckendes Bergerlebnis für Petrus. Und die Frage ist, was hat Petrus bei diesem Bergerlebnis so sehr beeindruckt? Was ihn so beeindruckt war, dass er die Herrlichkeit seines Herrn gesehen hat. Er hat die Herrlichkeit Christi gesehen. Petrus war als Augenzeuge dabei, als eine gewaltige Herrlichkeit seinen Herrn umkleidet hat. Und als Ohrenzeuge hat er dann sogar die Stimme Gottes gehört. Ja, und das war total umwerfend. Das war real, das war nicht irgendwie Fantasy wie Herr der Ringe oder Narnia oder so etwas, sondern das war, Petrus sagt das ja selber, es war keine Fabel, sondern er war höchstpersönlich dabei. Und sein ganzes Leben lang hat Petrus das nicht vergessen. Was er dort gesehen hat, hat Auswirkungen gehabt auf sein ganzes Leben. Das hat ihn so beeindruckt, dass er sein Leben lang diesen Herrn und seine Herrlichkeit verkündigt hat. Und das seit nunmehr 35 Jahren. Seit 35 Jahren brennt sein Herz für Jesus. Und er nutzt jetzt diesen Brief, um dieses Bergerlebnis weiterzugeben an seine Leser. Nun, was war das genau für ein Bergerlebnis? Was hat Petrus dort gesehen? Schauen wir uns das einmal etwas näher an aus dem Matthäusevangelium. Wir haben drei Berichte über dieses Bergerlebnis. Und wir lesen das mal aus dem Matthäusevangelium. Und ich lese, um des Zusammenhangs willen, schon von Kapitel 16, Vers 28 an und dann die ersten Verse in Kapitel 17. Also Matthäus 16, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus, allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemandem, die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Ich habe das Thema eingeteilt in drei Teile und wir beginnen mal mit dem ersten Punkt, auf zum Gipfel. Der Herr Jesus ist also mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu ihnen, ich werde euch jetzt so für ein paar Stunden verlassen. Und dann schaut er den Petrus an und sagt, Petrus, komm du mal mit. Und Johannes, du auch. Und Jakobus auch. Also ihr beide auch. Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen Jünger sich irgendwie gefragt haben, was ist denn hier los? Ja. Wo will der Herr hin? Und warum sollen diese drei mit? Und warum wir nicht? Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die drei sich gefragt haben, irgendwie, wohin gehen wir? Ja, was hat der Herr vor? Warum sollen wir mitgehen, aber die übrigen Jünger nicht? Und vielleicht, und das kann ich mir gut vorstellen, merken sie, dass sie irgendwas Besonderes erleben sollen. Dass irgendwas Besonderes ansteht, was nicht für alle Jünger bestimmt ist. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und man kann sich auch die Frage natürlich stellen, warum gerade diese drei? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht, warum. Und ich glaube, wir können nur sagen, das hat der Herr einfach in seiner Souveränität entschieden. Er hat gesagt, diese drei, die will ich mitnehmen, die sollen etwas ganz Besonderes erleben. Und das ist so im Grunde in unserem Leben auch. Ja? Wenn der Herr uns etwas Besonderes erleben lässt, dann haben wir nie irgendwie einen Anspruch darauf. Sondern das ist seine Gnade. Er entscheidet sich manchmal dafür, dass wir etwas Besonderes mit ihm erleben dürfen. Und der Herr handelt mit jedem Einzelnen von uns ganz individuell. Er lässt dich Dinge ganz besonders erleben, die er dein Mitbruder, deine Mitschwester nicht erleben lässt. Die dürfen dafür was anderes erleben, was vielleicht auch ganz besonders ist. Ja? Aber der Herr handelt mit uns ganz individuell. Und das ist auch gut so. Und trotzdem glaube ich, dass es hier kein Zufall ist. Ja? Ich glaube, dass der Herr schon etwas damit vorhat, dass er diese drei besonders mitnimmt. Und vielleicht liegt es daran, dass diese drei etwas erleben sollen, was für ihr späteres Leben, auch für ihren Dienst für den Herrn, von ganz entscheidender Bedeutung sein wird. Und bei Petrus merkt man in seinem Brief, dass es bei ihm tatsächlich so war. Das, was er hier erlebt, an diesem Berg, wird etwas ganz Besonderes sein. Der Herr nimmt die Jünger heraus aus ihrem Alltag, aus ihrer Umgebung, in der sie waren. Ja, sie waren ja ständig mit dem Herrn unterwegs. Sie haben ganz viel erlebt. Sie haben die Wunder gesehen, sie haben gesehen, wie er Blinden die Augen geöffnet hat, wie er Lahme hat gehen lassen. Sie haben erlebt, dass er eben viele Menschen geheilt hat. Sie haben seine Lehre gehört, sie sind von ihm unterrichtet worden. Und jetzt nimmt er sie mit auf einen Berg in die Stille, wo sie mit ihm ganz allein sein sollen. Und das ist so, wenn du auf einem hohen Berg bist, ja, dann fühlt man sich irgendwie ja dem Schöpfer nahe. Du stehst auf dem Berg, stellt euch das vor, in den Alpen, ja. Also wenn man jetzt nicht gerade auf der Zugspitze ist, wo dann Bergbahnen hochfahren und hunderte von Menschen da oben rumlaufen, aber wenn man so schön mit ein paar Leuten auf oder alleine vielleicht auf den Berg wandert, wo es keine Seilbahn hoch gibt, dann kann das schon ein ganz besonderer Moment der Stille sein. Du siehst die Schöpfung Gottes, du fühlst dich irgendwie dem Himmel nahe. Und es ist gut, wenn wir Situationen in unserem Leben haben, wo wir keine Ablenkung haben, wo wir einfach zur Stille kommen können. Und ich merke in meinem Leben, dass ich das brauche. Ja, ich brauche diese Momente in meinem Alltag, wo ich Ruhe habe, wo es wirklich still ist. Und ich genieße das oft gerade am Beginn eines Tages, bevor es in den Tag geht mit Terminen, mit Telefonaten, mit Menschen, mit denen man zu tun hat, einfach eine Zeit der Stille zu haben, wo ich mit dem Herrn ganz alleine sein kann, wo ich zur Ruhe kommen kann. Und es ist so, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn es still ist in unserem Herzen, dann kann unser Herr auch viel besser reden zu uns. Ja, er gibt sich oft, glaube ich, keine Mühe, die lauten Stimmen in unserem Leben irgendwie noch zu überschreien, sondern er redet dann, wenn es still ist und wir offene Herzen haben, um auf ihn zu hören. Und heute ist ja Sonntag. Sonntag ist ja auch eigentlich so ein Tag, wo wir ganz besonders auf Gott hören wollen. Und vielleicht nimmst du dir heute Nachmittag einfach mal Zeit, ganz bewusst alleine zu sein mit dem Herrn und zu hören, was er dir ganz persönlich sagen möchte. Und so sind die Jünger hier eben wirklich alleine mit dem Herrn. Sie steigen Meter um Meter den Berg hinauf, manchmal kommt der Gipfel in Sicht, ja, dann versperrt wieder irgendwie, versperren irgendwelche Steine oder ein Hang den Blick auf den Berg, aber sie kommen immer höher, immer höher. Sie wandern vielleicht Stunde um Stunde, bis sie dann irgendwann den Gipfel erreichen. Nur die kirchliche Tradition, die meint, dass dieser Berg der Berg Tabor war. Der Berg Tabor ist knapp 590 Meter hoch. Er liegt so südwestlich des Sees Genezareth am Rand der Jezreel-Ebene. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass es der Berg Tabor war, weil zur damaligen Zeit war auf dem Berg Tabor oben eine Festung drauf. Und das spricht eigentlich eher dagegen, dass es dieser Berg ist. Andere Ausleger meinen, dass es eher der Berg Hermon ist. Der Berg Hermon ist der höchste Berg Israels, ganz oben im äußersten Nordosten. Gerade dort, wo heute Libanon, Syrien und Israel aneinanderstoßen, habt ihr vielleicht so ein bisschen in den Medien mitbekommen, als in Syrien dieser Bürgerkrieg wieder aufbrach, beziehungsweise dieser Sturm dann auf Damaskus war durch diese Milizen, da hat Israel ganz schnell den Berg Hermon besetzt, weil man von dort aus schön nach Syrien reinblicken kann. Der Berg ist 2800 Meter hoch und vielleicht war es dieser Berg, wir wissen es nicht, ja. Die Bibel sagt nichts darüber. Aber auf jeden Fall ist es so, dass auf diesem Berg nichts die Jünger ablenken kann von ihrem Herrn. Ja, und es ist wirklich wichtig, dass wir diese Zeiten haben, wo wir mit dem Herrn alleine sind, wo wir auf ihn blicken in seinem Wort, wo wir uns mit ihm beschäftigen und wo er dann auch zu uns reden kann. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, mit Jesus auf dem Berg. Was erleben die Jünger mit dem Herrn auf dem Berg? Und zunächst mal werfen wir mal einen Blick ins Lukas-Evangelium. Weil dort wird uns etwas gesagt in dem Parallelbericht, warum der Herr mit den Jüngern auf den Berg ging. Lukas 9, Vers 28. Da steht, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und dann wird dasselbe Erlebnis berichtet, was wir im Matthäus-Evangelium gelesen haben. Also der Herr geht auf den Berg, um zu beten. Und wir wissen nicht, ob er kniend gebetet hat, ob er stehend gebetet hat, ob er leise, ob er laut gebetet hat. Es kann durchaus sein, ist durchaus wahrscheinlich, dass er laut gebetet hat, weil das so schon eine übliche Gewohnheit bei den Juden war. Und auf jeden Fall die Jünger, sie sehen zu und vielleicht hören sie auch zu. Ja, und sie merken irgendwie, das ist eine ganz besondere, heilige Atmosphäre. Ja, der Sohn Gottes betet. Und ich kann mir vorstellen, dass sie kaum zu atmen gewagt haben, wenn sie das hören konnten, was er betet. Dann werden sie jedes Wort aufgesogen haben. Und es muss für die Jünger total faszinierend gewesen sein, zu erleben, wie ihr Herr betet. Und sie sehen, sogar unser Herr braucht die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Er braucht die Gemeinschaft mit Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger gedacht haben, wie viel mehr dann wir? Ja, wenn er schon, dann doch wir erst recht. Und genauso können wir das für uns sagen, wir erst recht, wir brauchen diese Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und plötzlich passiert was. Ja. Es ist nicht zu hören. Da kommt kein Knall, da kommt kein Donner, kein Erdbeben geschieht. Es ist total still, aber das Aussehen des Herrn verändert sich plötzlich. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass das Gesicht des Herrn Jesus sich verändert. Sein Gesicht leuchtet plötzlich wie die Sonne. Habt ihr euch das mal vorgestellt, als ihr den Text gelesen habt? Wie leuchtet die Sonne? Die Sonne leuchtet so hell, dass man nicht hineinschauen kann. Versucht mal in die Sonne zu gucken. Aber bitte nur ganz kurz, ja, nicht zu lang, sonst wird es gefährlich. Du kannst nicht in die Sonne auf Dauer hineinschauen. Du kannst es vielleicht ganz kurz, ja. Aber wenn du länger in die Sonne hineinschaust, dann macht es dein Auge, deine Netzhaut kaputt. Ja, du wirst blind. Und die Sonne, wenn sie strahlt, sie macht alles farbenfroh. Sie macht alles hell, auf das sie scheint. Und dann sehen die Jünger auch die Kleidung des Herrn verändert sich. Seine Kleidung wird so wie das Licht strahlend hell, so wird es hier bei Matthäus beschrieben. Weiß wie das Licht. Markus sagt an dieser Stelle, dass seine Kleidung so weiß wurde, wie kein Walker sie weiß machen kann. Ein Walker, das war ein Wäscher und ein Färber. Ja? Und dieser Walker, der hatte keine Farbe, keine weiße Farbe, die so weiß war, so hell war, wie die Kleidung, die die Jünger jetzt an dem Herrn sahen. Und die werden nur gestaunt, was ist das für ein Anblick? Ja? Hier steht nicht mehr der Mensch, Jesus, so wie wir ihn bis jetzt kennen. Er ist es zwar noch, aber er ist total verändert. Ja? Und was Sie sehen, das ist einfach unbeschreiblich. Deswegen wird das hier auch gar nicht weiter beschrieben, was Sie sehen. Man kann das nur versuchen, irgendwie mit anderen Worten zum Ausdruck zu bringen. Sie sehen den Herrn hier voller Macht, ja, voller Majestät. Sie sehen einen Glanz, wie Sie ihn in Ihrem Leben noch nie gesehen haben. Sie staunen anbetungsvoll über die Größe, über die Herrlichkeit, über die Heiligkeit, die Sie an ihm sehen. Ja, die Macht, die da deutlich wird, so stark wie die Kraft der Sonne. Ja, man muss wegsehen. Man kann nicht in die Sonne sehen. Und die Sonne, wenn du im Sommer in Südeuropa bist und bist ein paar Stunden in der Mittagssonne draußen, dann weißt du das am Abend. Ja, weil du hast deine Haut verbrannt. Ja, so eine Kraft, so eine Macht hat die Sonne. Und ich habe eben ganz bewusst Matthäus 16, Vers 28 dazugelesen. Ich lese den Vers nochmal. Da sagt der Herr zu den Jüngern, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und da wird oft so die Frage gestellt, was ist denn damit gemeint? Ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen stellte mir jemand die Frage und sagte, was ist denn darunter zu verstehen? Jesus sagt einigen seinen Jüngern, dass sie nicht sterben werden, bis sie ihn kommen sehen in seiner Macht. Nun, und ich denke, der Zusammenhang zeigt es, da sind nämlich drei Jünger, die tatsächlich nicht sterben, bis sie den Herrn in seiner Macht sehen, nämlich diese drei Jünger, die das Vorrecht haben, mit dem Herrn auf dem Berg zu sein. Und sie sehen Jesus jetzt so, wie er eines Tages kommen wird, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit auf diese Erde kommt, um dann hier als König zu regieren in seinem Reich. Und sie haben das Vorrecht, den Herrn in diesen Momenten hier auf den Berg schon in dieser Herrlichkeit sehen zu dürfen, die der Herr einmal haben wird. Und deswegen schreibt Petrus auch in seinem zweiten Brief, wir haben das eben gelesen, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn kundgetan, weil sie ihn gesehen haben, wie das sein wird, wenn er ankommen wird in seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Der Herr selber sagt das den Jüngern später in Kapitel 24, Vers 30, da sagt er zu ihnen in der Mitte, sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Da kündigt er das an, dass er, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten, in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und der Johannes darf dann später noch einmal noch mehr sehen davon. In Offenbarung 19 beschreibt er das. Das ist eigentlich die ausführlichste Beschreibung davon, wie das sein wird, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Offenbarung 19, Vers 11, und da beschreibt Johannes, ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und dann seine Augen aber wie eine Feuerflamme, auf seinem Haupt viele Diademe. Und Vers 16 dann, er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also Johannes darf das ganz ausführlich dort sehen und beschreiben. Und hier sehen diese drei Jünger, wie das sein wird, wie die Herrlichkeit des Herrn sein wird, wenn er dann kommt, um auf dieser Erde zu regieren. Und was die Jünger sehen, das ist total überwältigend. Ja, das ist so unvergleichlich, dass es einfach alles übertrifft, was sie in ihrem Leben jemals gesehen haben. So etwas haben sie noch nie gesehen. Und ich glaube, hier muss ihnen etwas aufgegangen sein, wer ihr Herr wirklich ist. Wenn man in das 16. Kapitel zurückschaut, dann kann man sehen in Vers 16, dass Petrus ein Bekenntnis ausgesprochen hat. Als der Herr gefragt hat, was sagen die Menschen, wer ich bin, da haben sie verschiedene Antworten gegeben. Und dann hat er sie gefragt, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich glaube, als die Jünger hier die Herrlichkeit des Herrn gesehen haben, da muss ihm bewusst geworden sein, ja, es stimmt. Das ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich glaube, wer so etwas sieht, was die Jünger hier sehen konnten, der kann einfach nur noch anbeten. Der kann einfach nur noch staunen und dem Herrn die Ehre geben und sagen, keiner ist so wie du. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich einfach anbeten, wir wollen dir allen Ruhm und alle Ehre geben. Und Petrus hat das nie vergessen, ja. Er hat gesagt, wir haben das am Anfang gelesen, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Ja, sie haben diese Herrlichkeit, diese Größe des Herrn gesehen und er hat es bis in sein hohes Alter nicht vergessen. Nun haben wir hier in Matthäus 17 gelesen, dass hier zwei weitere Gesprächspartner sind. Da erscheinen Mose und Elia. Mose, der Vertreter des Gesetzes aus dem Alten Testament. Elia, der Vertreter der Propheten aus dem Alten Testament. Und sowohl das Gesetz als auch die Propheten des Alten Testamentes, sie haben ja schon auf Christus hin gezeugt. Und Mose und Elia, sie unterhalten sich jetzt mit dem Herrn. Und die Frage ist, worüber sprechen sie? Und sie haben ein ganz interessantes Gesprächsthema. Wir schauen nochmal ins Lukas-Evangelium, ins 9. Kapitel. Lukas 9, Vers 31. Da wird auch gesagt, dass Mose und Elia in Herrlichkeit erschienen. Und dann heißt es, und sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das heißt, worüber sprechen sie? Sie sprechen über das Kreuz. Sie sprechen über Golgatha. Sie sprechen darüber, dass der Herr Jesus in Jerusalem Gottes Heilsplan, Gottes Erlösungsplan erfüllen wird. Sie sprechen darüber, dass er dort am Kreuz für deine und meine Schuld sterben wird. Das ist ihr Thema. Und jetzt meint Petrus, die Initiative ergreifen zu müssen. Petrus, der hat ja immer so eine ziemlich große Klappe gehabt und der hat mal schnell irgendwie was rausgehauen und das macht er auch hier und er sagt, Herr, soll ich drei Hütten bauen? Wenn du es befiehlst, mache ich das ja. Eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Und das ist total gut gemeint von Petrus, ja, weil der Petrus will jetzt die Situation irgendwie einfangen. Und wahrscheinlich denkt er, also wenn ich jetzt dem Herrn und Elia und Mose eine Hütte baue, dann bleiben die noch hier. Dann bleiben wir vielleicht ein paar Tage auf dem Berg. Boah, und das ist so spannend, diesen Gesprächen zuzuhören. Ja, Petrus will die Situation einfangen, aber das geht nicht. Ja. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, es gibt schon mal solche Situationen, die möchte man total gerne einfangen. Ja. Zum Beispiel gerade, wenn man so auf einer Freizeit ist, ja, man ist mit einer Gruppe von Christen zusammen, die Gemeinschaft ist so richtig gut, man kann sich richtig gut über austauschen, Glaubenserlebnisse miteinander teilen, du kannst gemeinsam auf Gottes Wort hören. Boah, da wird man am liebsten, wäre schön, wenn die Freizeit noch eine Woche dauert, oder? Und noch eine Woche und gar nicht zu Ende geht. Aber das geht nicht. Ne, wir müssen von den Bergerlebnissen in unserem Leben, müssen wir wieder runter ins Tal. Wir dürfen das Bergerlebnis mitnehmen in unserem Herzen, ja, aber wir müssen wieder ins Tal runter, in den Alltag, wo es weitergeht. Nun, plötzlich passiert etwas weiteres. Plötzlich erscheint am Himmel eine Wolke und aus der Wolke die Stimme Gottes. Kannst du dir jetzt vorstellen, du stehst auf einem hohen Berg, 2000 Meter hoch, dann kommt eine Wolke, so ganz langsam schiebt sie sich über den Berg. Und plötzlich hörst du eine gewaltige Stimme aus der Wolke erschallen. Eine Stimme, die so eine Autorität hat, so unüberhörbar ist, dass man eigentlich nur niederfallen kann und zuhören kann und schweigen muss. Widersprechen ist da nicht angesagt. Und so etwas geschieht hier. Petrus schreibt, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, da erging von der erhabenen Herrlichkeit an ihn eine Stimme. Die Jünger sehen also nicht nur die Herrlichkeit ihres Herrn, sie empfinden im Reden Gottes auch etwas von der Herrlichkeit Gottes, des Vaters, alleine durch das Hören seiner Stimme. Und was hören die Jünger, was der himmlische Vater sagt? Sie hören drei Dinge. Das erste, was Gott der Vater sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Gott bezeugt also seine Liebe zu seinem Sohn. Und ich glaube, das ist schon etwas, was die Jünger überwältigt haben muss, dass Gott sich so offen und so hörbar, so majestätisch zu seinem Sohn stellt. Und dann sagt Gott, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott bringt also sein ganzes Wohlgefallen an seinem Sohn und über das Leben seines Sohnes auf der Erde zum Ausdruck. Also die Väter unter euch, stellt euch vor, euer Sohn kommt am Ende des Schuljahres mit dem Zeugnis nach Hause und da steht drauf, lauter Einsen. Und da steht dann noch, und er war auch immer freundlich und hilfsbereit und hat eine sehr sympathische und nette Art und solche Sachen. Boah, da schwillt ja irgendwie der Kamm, ja. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wenn eure Söhne oder eure Töchter schlechtere Noten nach Hause bringen, solltet ihr weniger Wohlgefallen an ihnen haben, ja. Es ist nur ein schwacher Vergleich, ja. Aber so ein bisschen so ein Vergleich, wie man stolz sein kann, wie man sich freuen kann über seinen Sohn, über seine Tochter, über ihr Leben auf der Erde. Und so freut sich Gott hier über seinen Sohn. Er spricht das höchste Lob über seinen Sohn aus. Er ehrt seinen Sohn dadurch, indem er sein Wohlgefallen so offen zum Ausdruck bringt. Und deswegen schreibt Petrus über Jesus, er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine solche Stimme an ihn ging. Die Jünger hören also mit eigenen Ohren, wie Gott seinen Sohn bestätigt. Und ich glaube, auch das muss ihnen eine Bestätigung gewesen sein. Jawohl, das stimmt, was Petrus erkannt hat, was Gott dem Petrus offenbart hat. Er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt keinen Zweifel, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Und dann sagt Gott, ihn hört. Ihn hört. Es geht jetzt allein um Jesus. Es geht jetzt nicht mehr um Mose und Elia. Mose und Elia waren in ihrer Zeit bedeutende Leute. Ja, Gott hat sie gebraucht. Gott hat sie ganz enorm gebraucht, um zu seinem Volk zu reden. Aber jetzt ist der Sohn Gottes da. Jetzt ist der Höchste da, den Gott überhaupt nur senden kann. Und jetzt geht es darum, dass wir Menschen auf ihn hören, weil er uns das sagen wird, was uns rettet, was uns ewiges Leben schenkt. Nur der Schreiber des Hebräerbriefes sagt das ganz am Anfang, nachdem Gott vielfältig durch die Propheten geredet hat im Alten Testament, hat er am Ende geredet im Sohn. Und so gilt es auch für uns. Wir sollen hören, was unser Herr uns zu sagen hat. Und nachdem die Jünger diese Stimme gehört haben, sehen sie plötzlich nur noch Jesus vor sich. Ja? Gott nimmt Mose und Elia weg und lässt seinen Sohn ganz alleine vor den Augen der Jünger stehen, damit den Jüngern das so richtig deutlich wird, alleine auf ihn sollen wir sehen. Jesus Christus ist wichtiger als alles andere. Jesus Christus soll im Mittelpunkt stehen. Jesus Christus soll im Mittelpunkt stehen im Leben der Jünger, aber auch in deinem und in meinem Leben soll er der Mittelpunkt sein. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Ich habe ihn genannt, das Feuer brennt. Kommen wir zurück zu Petrus. Petrus sitzt am Ende seines Lebens in Rom und schreibt dieses Bergerlebnis auf. Und man merkt, so wie Petrus das aufschreibt, dass das, was er dort erlebt hat, dass das, was er dort von seinem Herrn gesehen hat, in seinem Herzen irgendwie ein Feuer angezündet hat. Und dieses Feuer brennt in seinem Herzen immer noch nach 35 Jahren. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Leben Erlebnisse mit Jesus Christus haben, die unsere Herzen zum Brennen bringen. Ja? Wisst ihr, wenn wir nichts mit Jesus erleben, dann ist unser Christsein ziemlich fade. Ja, und wenn wir nichts mit Jesus erleben, dann sollten wir uns auch ganz persönlich fragen, lebe ich wirklich mit ihm? Lebe ich in der Beziehung mit meinem Herrn? Weil wer mit Jesus lebt, der erlebt auch etwas mit ihm. Erlebnisse, die wir mit unserem Herrn haben, die sind für unser geistliches Leben auch wichtiger als, ich sag mal so, geistliche Hochgefühle. Ja? So ein geistliches Hochgefühl kannst du haben bei einem guten christlichen Konzert. da mag die Musik auch manches noch mitwirken, aber es ist so, solche Hochgefühle, ja, so Gefühle sind Schwankungen einfach unterworfen. Und unsere Gefühle ändern sich im Laufe unseres Lebens. Die ändern sich manchmal an einem Tag mehrmals. Aber Erlebnisse, die du mit Jesus gehabt hast, die kannst du nicht ungeschehen machen. Und daran kannst du dich immer wieder erinnern. Darauf kannst du dich berufen. Erlebnisse, die du mit Jesus gemacht hast, die geben dir Halt in deinem Leben, gerade wenn es auch mal schwieriger wird. Weil dann weißt du, es lohnt sich wirklich, Jesus zu vertrauen. Es lohnt sich, ihm zu glauben, auf ihn zu bauen. Dennoch reicht es natürlich nicht für unser Leben, dass wir einfach nur von Erlebnissen von gestern leben. Ja? Es ist gut und wichtig, dass wir einige Ereignisse, einige Erlebnisse mit Jesus haben, die wir nie vergessen. Aber wir sollten auch nicht nur aus Erlebnissen der Vergangenheit zehren. Es geht darum, dass wir jeden Tag neu heute mit ihm leben. Und dass wir ihn auch immer wieder neu erleben. Wann wir ihn auf ganz besondere Weise erleben, das bestimmt er. Das können wir nicht bestimmen. Aber wir können die Voraussetzungen schaffen, indem wir in einer engen Beziehung mit ihm leben. Natürlich werden wir nicht genauso ein Bergerlebnis haben wie Petrus, ja, bei dem Jesus Christus so in seiner sichtbaren Herrlichkeit vor uns steht. Aber das ist im Grunde auch gar nicht erforderlich. Ja. Der Herr braucht sich uns heute nicht irgendwie sichtbar zu offenbaren, damit wir seine Herrlichkeit erkennen. Er tut es manchmal. Also ich habe das gehört zum Beispiel gerade von Muslimen, die in Ländern leben, wo das Evangelium eigentlich verboten ist, ja, wo kaum Zugang ist zum Wort Gottes. Da sind viele Muslime zum Glauben gekommen dadurch, dass der Herr ihnen in einem Traum erschienen ist. Und ihnen zum Beispiel gezeigt hat, geh da und dorthin, da wirst du mehr über mich erfahren. Der Herr tut das in manchen Gegenden, ja. Aber er hat noch für unsere Zeit ja ganz andere Möglichkeiten für uns, vor allen Dingen für uns, die wir sein Wort haben. Und die Frage ist, wie können wir ihn heute erkennen? Und ich glaube, das Wichtigste ist in seinem Wort. Ja, weil der Heilige Geist einfach uns durch die Bibel, durch das Wort Gottes, die Herrlichkeit Christi zeigen will. Die Herrlichkeit Christi vor Augen stellen will. Der Heilige Geist will unser Herz mit Christus erfüllen, wenn wir ihn in seinem Wort sehen. Und es gibt so eine Begebenheit, die das so ganz eindrücklich deutlich macht. Und das ist die Geschichte mit den beiden Emmaus-Jüngern. Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Da sind diese beiden Jünger nach der Kreuzigung des Herrn unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Die beiden sind total deprimiert. Die sind frustriert. Die hatten gehofft, dass Jesus jetzt sein Königreich aufrichtet und dass er die Römer aus dem Land wirft. Und jetzt haben die Römer ihn gekreuzigt. Und die fragen sich, ist jetzt alles vorbei? Wie geht's jetzt weiter? Unsere ganzen Hoffnungen sind enttäuscht. Und da kommt der Herr, schließt sich diesen beiden Jüngern an und sie erkennen ihn nicht. Und was macht er? Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass der Herr ihnen dann aus Mose und den Propheten in den Schriften alles erklärt, was ihn betrifft. Das heißt, er macht im Grunde eine Bibelstunde über das Alte Testament, und zwar über die Stellen, die von ihm sprechen. Also er stellt ihnen sich selbst vor Augen. Und dann kommen sie nach Emmaus, gehen ins Haus, essen zusammen, der Herr bricht das Brot dort, und dann erkennen sie plötzlich, es ist der Herr. Und dann verschwindet er vor ihren Augen. Und dann sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schriften öffnete. Das heißt, als der Herr ihnen die Schriften öffnete über sich selbst, da kamen ihre Herzen zum Brennen über Jesus. Und so kann der Heilige Geist unsere Herzen zum Brennen bringen, wenn wir in der Bibel Jesus Christus sehen und über ihn nachdenken. Er hat natürlich auch andere Möglichkeiten, um in unseren Herzen so ein geistliches Feuer für sich zu entfachen. Manchmal ist es zum Beispiel so, wenn wir im Alltag ganz besonders seine Führung erleben. Ich war im Herbst mit einer Freizeit in der Schweiz und wir hatten einen sehr, sehr langen Bus dabei für die Gruppe. Der Bus war ungefähr 10 Meter lang. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so in der Schweiz die Passstraßen, ja, mit so einem 10 Meter langen Bus hochzufahren, um die Kurven zu fahren, das war für den Busfahrer ziemlich herausfordernd. Wir haben gemerkt, eigentlich, der Bus ist eigentlich zu groß. ja, für diese Straßen. Und dann haben wir gesprochen mit ihm, haben mit der Freizeitenzentrale in Bad Liebenzell telefoniert und die wollten mit dem Busunternehmer sprechen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, uns einen kürzeren Bus irgendwie zukommen zu lassen. Und dann haben wir morgens bei der Andacht, bei der Andacht morgens früh im Bus dafür gebetet. Und am Nachmittag sagt der Busfahrer zu uns, es gibt eine Lösung für das Busproblem. Nachher kommt von unserer Busgesellschaft ein anderer Fahrer, der bringt auch Gäste in die Schweiz und der Bus ist 1 Meter kürzer und wir können den Bus tauschen. Und 1 Meter kürzer bringt, sagte er, 3 Meter weniger Wendekreis, die man braucht. Und dann hat der Herr das so geführt, ja, dass gerade an dem Tag von dem Busunternehmen ein kürzerer Bus kam in die Schweiz. Wir haben den Bus getauscht und wir sind wunderbar über die Straßen gekommen dort. Manchmal merkt man auch, ja, wie der Herr das Feuer in unseren Herzen entzündet, wenn wir mit anderen Christen in einer ganz tiefgehenden Gemeinschaft sind. Ja? Wenn wir das so was erleben, wo wir sagen, boah, das ist schon fast wie im Himmel. Ich kann mich erinnern an eine Freizeit in Japan. Da waren wir mit der Gruppe am Schluss ein Wochenende zusammen mit ungefähr 200 japanischen Christen in einem Hotel in Fukuoka. Das ist so die große Südhauptinsel von Japan. Ein ganzes Wochenende mit anderen Christen zusammen. Du sprichst die Sprache nicht, aber versuchst dich zu verständigen, so mit Englisch, mit Händen und Füßen und mit ein bisschen Deutsch, wenn der ein und andere Deutsch kann. Und am Schluss kam der Bus, um uns abzuholen zum Flughafen. Und dann standen diese 200 Japaner vor dem Hotel und haben, der ein und andere der älteren Geschwister kann sich sicherlich an dieses Lied noch erinnern. Und dann haben die Japaner dieses schöne alte Lied gesungen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Das hat ja eine unheimlich eingängige Melodie. Also, da hast du gedacht, das ist fast wie im Himmel. Ne? Und eines Tages werden wir alle vor Gottes Thron stehen und dann gemeinsam, und ich nehme an, mit einer Stimme gemeinsam Gott loben und anbeten. Ja, und es gibt andere Möglichkeiten, wie Gott oder wie der Herr sich uns zu erkennen geben kann. Du kannst es manchmal erleben, dass er dir groß wird, vielleicht wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Ja, ich habe mal ein ganz eindrückliches Erlebnis gehabt im evangelistischen Hauskreis. Wir hatten diesen Hauskreis gemacht für Leute, die bei einer Evangelisation zum Glauben gekommen sind. Das waren russlanddeutsche Geschwister dann. Und dann brachten die ihre Familienangehörigen mit. Wir haben noch in einem Aussiedlerübergangswohnheim, war also in den 90er Jahren, haben wir noch 1-2 Leute abgeholt. Und an einem Abend am Ende, wir sprachen über das Johannesevangelium, sagt plötzlich ein Mann, ich habe gemerkt, dass ich mich bekehren muss und das möchte ich jetzt tun. Und dann sind wir da alle in dem Hauskreis niedergekniet, da werden so 15, 20 Leute gewesen sein, niedergekniet, und dann hat er offen vor allen auf Russisch sein Leben Jesus übergeben. Einer der russlanddeutschen jungen Gläubigen sagte mir dann hinterher, das war richtig, was er gebetet hat, das war schon okay. Ich konnte es ja nicht verstehen, ja. Dann siehst du, wie Gott oder wie der Herr einfach wirkt und wie du ihn erleben kannst. Und bei Petrus war es so, dass dieses Erlebnis auf dem Berg in seinem Herzen einfach ein Feuer angezündet hat, das nicht mehr erloschen ist. Der Petrus ist später auch in richtige Krisen geraten. Ja, wahrscheinlich die größte Krise seines Lebens geschah gar nicht lange danach, als er seinen Herrn 3-mal verleugnet hat. Aber das Feuer für Jesus war angezündet in seinem Herzen. Und es hat weiter gebrannt. Und darauf kommt es an, in deinem und in meinem Leben, dass wir Menschen sind, die für Jesus Christus brennen. Und um für Jesus zu brennen, müssen wir einfach von ihm erfüllt sein, von ihm fasziniert sein, von ihm begeistert sein. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du begeistert von Jesus? Brennt dein Herz für ihn? Weißt du, es gibt viele Christen, und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, es gibt viele Christen, die führen ein recht kühles Christsein. Ich meine nicht ein cooles Christsein, das ist ja gut, ja, aber ein kühles Christsein. Und das ist so schade, weil wenn dein Christsein ein kühles Christsein ist, dann versäumst du so viel in deinem Leben. Dann macht dein Christsein so wenig aus. Es ist so müde, ja, es läuft nicht viel. Aber ich glaube, wenn eines wahres Christsein ausmacht, dann ist das, dass du brennst für Jesus. Natürlich ist es so, dass unser Leben im Glauben Schwankungen unterworfen ist. Und das ist bei mir genauso wie bei dir. Ja. Da sind Phasen, da merke ich, da bin ich irgendwie ja erfüllt von meinem Herrn. Und da sind andere Phasen, da merke ich, das Feuer brennt irgendwie sehr niedrig. Aber so soll es ja nicht bleiben. Ich war vor Jahren mal in Australien und wir saßen so mit einigen Leuten abends so im Outback, das ist so das wüste Innere von Australien, saßen wir am Lagerfeuer. Und das Lagerfeuer brannte immer mehr so runter. Und da habe ich gedacht, so ein Lagerfeuer, das ist irgendwie ein gutes Bild dafür, ein brennendes Herz für Jesus zu haben. Weil was haben wir denn gemacht, als das Feuer immer weiter runter brannte? Und nur noch irgendwann die Glut zu sehen, weil wir haben neue Holzscheite in das Feuer gelegt. Und als wir die neuen Holzscheite in das Feuer gelegt haben, da brannte das Feuer wieder hoch auf. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich so ein schönes Bild dafür, was es bedeutet, zu brennen für Jesus. Oder wie wir wieder zum Brennen kommen können für Jesus Christus. Nämlich, wir müssen neue Holzscheite nachlegen. Wir müssen auch, so wie du bei einem Lagerfeuer Holzscheite nachlegen musst, so musst du in deinem Leben Holzscheite nachlegen, damit dein Herz wieder brennt für Jesus. Ja, wir brennen nicht automatisch für Jesus, sondern wir brennen für ihn, wenn wir regelmäßige Begegnungen mit ihm haben. Und diese regelmäßigen Begegnungen mit Jesus, das sind diese Holzscheite, die wir nachlegen müssen, ja, die unser Herz am Brennen halten. Und deswegen geh immer wieder zu ihm. Ja, geh in die Gemeinschaft mit ihm. Geh in die Stille mit ihm und bitte ihn, und dafür darf man durchaus auch beten, bitte ihn darum, dass er das Feuer in deinem Leben wieder zum Brennen bringt. Bitte ihn darum. Schreib das auf deine Gebetsliste rauf. Ja? Schreib das auf deine Gebetsliste, dass du vielleicht einmal in der Woche dafür betest, dass der Herr das Feuer in deinem Herzen wieder anzündet. Und manchmal kann man das so erleben, allein schon, wenn du dafür betest, dass dein Herz wieder für Jesus anfängt zu brennen. Wenn wir von Jesus Christus begeistert sind, wenn wir für ihn brennen, dann hat es auch enorme Auswirkungen auf unser Leben als Christ. Wenn du für Jesus brennst, dann bist du ein Christ, der motiviert ist. Ja? Dann musst du nicht ständig neu motiviert werden. Manchmal ist es bei uns Christen ja so, da brauchen wir immer wieder mal so einen Tritt in den Hintern, damit wir wieder in Gang kommen und motiviert sind. Ja? Aber wenn Jesus in dir lebt und wenn du für ihn brennst, dann brauchst du keinen Tritt in den Hintern, weil du bist motiviert. Du hast ein motiviertes Herz. Wenn du für Jesus brennst, dann hast du auch in den Krisenzeiten deines Lebens, wo es mal richtig knüppeldick kommt, wo es richtig schwierig wird, dann hast du immer noch eine innere Wärme und Kraft in dir, die dir hilft, Lebenskrisen durchzustehen. Wenn du brennst für Jesus, dann bist du auch ein Visionär. Ja, dann führst du ein Leben mit Vision. Dann hast du eine Vision für Gottes große Ziele, für diese Welt, für Gottes große Ziele, für die Gemeinde, für Gottes große Ziele, für die Menschen. Ein brennendes Herz hält diese Vision in deinem Herzen wach. Und wenn du für Jesus brennst, dann kannst du eigentlich nicht anders, als ihn auch anzubeten. Dann bist du ein Anbeter. Ja? Weil ein brennendes Herz führt immer auch in die Anbetung. Ein brennendes Herz führt immer darin, dass du deine Liebe gegenüber Jesus Christus auch zum Ausdruck bringen willst. Und so möchte ich euch einfach wünschen, euch und mir selber auch, dass unsere Herzen brennen für Jesus. Ja? Dass unsere Herzen brennen für Jesus heute, aber auch noch in 35 Jahren, falls der Herr bis dahin nicht wiedergekommen ist. Amen.